Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort aus dem Epheserbrief hören, Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Epheser 5, 8 bis 14. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Der Apostel Paulus schreibt diese Zeilen an die Gemeinde in Ephesus. Er hatte, wir erinnern uns vielleicht an diese Gemeinde, auf seiner dritten Missionsreise gegründet. Etwa 3 Jahre hatte er in dieser noch recht bedeutenden kleinasiatischen Stadt am Mittelmeer zugebracht. Und Gott gab es dann auch in seiner Gnade, dass in dieser Stadt eine christliche Gemeinde entstand. Zeichen und Wunder begleiteten die Tätigkeit des Apostel Paulus, von denen uns Lukas ausreichend in der Apostelgeschichte berichtet. In dem ersten Sendschreiben in der Offenbarung haben wir uns in den Bibelstunden ausgiebig mit der Situation der Christen in dieser Gemeinde beschäftigt. Von daher möchte ich nur kurz noch einmal erinnern, was das Problem der dortigen Christen mit dem Heidentum war. Die Stadt war geprägt vom Kult der Göttin Artemis bzw. Diana. Deren Tempel war eines der 7 antiken Weltwunder und verlieh der Stadt in den Augen der Menschen einen recht großen Glanz. Diana war, so die Vorstellung der Heiden, die Göttin der Jagd und die Hüterin des Waldes, aber auch die Beschützerin der Frauen, insbesondere bei der Geburt. Damit war sie für etliche Aspekte des Lebens und der Fruchtbarkeit zuständig, und deswegen kamen die Menschen und opferten ihr auch im Tempel dort. Und von daher sollte es uns auch nicht verwundern, wenn Goldschmiede und Handwerker in Ephesus Gegenstände, die eine religiöse Bedeutung hatten, herstellten, die die Menschen kaufen konnten, um den Geist der Diana bei sich zu Hause zu haben. Sie stellten sie auf ihren Hausaltar und räucherten ihr dort. Und dann dachten sie, dass sie fürs erste Mal wieder ihre Pflicht getan hatten und die Göttin für ihr Vorhaben vereinnahmt hätten. Und das bezeichnet der Apostel hier als Götzendienst auch. Auch heute leben wir als Gemeinde Jesu, wie auch jeder einzelne von uns, in einer gottlosen Welt, die von Finsternis und auch Götzendienst ständig umgeben ist. Und das Licht der Gemeinde Jesu immer kleiner wird, leider kleiner wird. Und ich erinnere auch nochmal an das Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamon, wo Johannes schrieb, dass der Thron Satans dort stand, wo die Gemeinde war. Und von daher, wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, deren Fürst der Satan ist. Wo wir ständig von umringt sind. In den Versen 6 und 7 vor unserem Text sagt der Apostel Paulus, Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, darum seid nicht ihre Mitgenossen. Aus diesen Worten erkennen wir, in welchem Verhältnis wir zu der uns umgebenden Umwelt zur Sünde stehen, die uns ständig umgibt. Aus dem Gesagten zieht der Apostel also eine praktische Folgerung. Er verlangt von uns ganz klar, dass wir zwischen uns und der uns umgebenden Welt einen scharfen Trennungsstrich ziehen. Wir wollen von daher zunächst einmal betrachten, was es mit der Finsternis überhaupt auf sich hat und wie es sich verhält, von der Paulus hier spricht. So fromm und hingebungsvoll der Götzendienst vordergründig aussah, so war doch seine Rückseite voller Aberglaube und Unsittlichkeit. Zum einen war der Kult ja nichts anderes als die Anbetung eines Menschen, der idealisiert wurde. Und diesen einen wahrhaftigen Gott, den Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hatte, den Vater Jesu Christi, kannten sie nicht. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes in ein Götzenbild verwandelt. Das beteten sie an, das konnten sie handhaben, aufstellen und gegebenenfalls auch wieder wegstellen. Aber einen Gott, der stärker war als Sünde und Tod, einen Gott, der sie von dem Tod erlösen konnte, der ihnen die Hoffnung auf eine neue, vollkommenere Welt geben konnte, hatten sie nicht. Auch einen Gott, der sie motivierte, besonnen und zuchtvoll zu leben, hatten sie nicht. So blieb ihnen für dieses Leben kein anderes Ziel als die Befriedigung ihrer aktuellen Wünsche. Und dabei geschah leider auch vieles, was im Licht der Gebote Gottes eben als Sünde erkannt werden muss. Ich erinnere an das Bild, das der Apostel Paulus im ersten Kapitel des Römerbriefes vom Heidentum zeichnet. Mit anderen Worten nämlich, mit dem Heidentum verband sich viel Unsittlichkeit. Daran erinnert uns auch hier Paulus in unserem Text, wenn er sagt, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr nicht in dem Herrn. Finsternis, das heißt doch, dass die Menschen nicht wussten, woher sie kamen und wohin sie gingen. Sie erkannten keinen Sinn in ihrem Leben und hatten auch keine begründete Hoffnung, die über den Tod hinauswies. Sie hatten keine Wahrheit, an der sie ihr Leben ausrichten konnten. Und Finsternis macht sich überall dort breit, wo der Glaube an den dreieinigen Gott keinen Platz mehr hat. Und das war und ist auch im sogenannten christlichen Abendland, wozu auch unser Land zählt, überall doch der Fall, wo die Menschen unter einer oberflächlichen Religiosität Gott nicht in seinem Sohn Jesus Christus erkannt haben. Heidnischer Aberglaube und Zauberei haben sich in manchen Regionen bis auf den heutigen Tag erhalten. Und wir leben seit einigen Jahrzehnten, erleben wir einen neuen Aufbruch heidnischer Unsittlichkeit, die sich offen gegen unseren christlichen Glauben wendet. Ich erinnere nur an das Treiben gestern und heute auf dem Christopher Street Day in Düsseldorf, wo die Schwulen und Lesben ganz offen ihrem Treiben Lauf lassen. Moderne Aberglaube meint, es gebe keine Wahrheit, also bleibt dem Menschen eben nichts Höheres als Befriedigung seiner Wünsche. Dann kommt das Gefährliche, dann bestimmt nämlich die Gier das Handeln des Menschen. Und da gibt es unterschiedliche Formen der Gier, sei es nach Reichtum, Wohlstand, Erfolg, Macht, Geld und man könnte noch viele andere Dinge mehr hier nennen. Gier ist also der Nährboden, zum Beispiel für Schwarzarbeit, Schattenwirtschaft, Steuerbetrug, Diebstahl, unlautere Geschäfte, für Bordelle und Hurerei, für Ehebruch und Unzucht, für Drogenkonsum, Alkoholmissbrauch und eben für Machtkämpfe aller Art. Die Gier nach dem Mehr. Menschen, die eben von dieser Gier getrieben sind, sind blind für die Wirklichkeit Gottes. Sie erkennen eben nicht, dass es Gott ist, der den Menschen gibt, letztendlich, was sie brauchen. Sie können nicht zufrieden sein mit dem, was sie haben. Sie wollen immer mehr. Der eine dies, der andere da anderes. Und unsere Gesellschaft ist leider das beste Beispiel dafür. Wo immer die Gier sie treibt, können sie nicht mehr besonnen und sinnvoll handeln. Sie sind getrieben eben von den Begierden ihres Herzens. Selbst dann, wenn sie ansonsten nach außen hin scheinbar ein ganz akzeptables Leben noch führen. Und oft, also wenn das nicht schon schlimm genug wäre, verbindet sich die Gier dann auch noch mit der Lüge. Denn mit der Gier werden Grenzen überschritten. Grenzen, die das Strafgesetzbuch formuliert, oder auch Grenzen des Anstandes und der guten Sitten. Dazu sagt Paulus in seinem Text in Vers 12, was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das Resultat also dieser Gier sind die Tatsachen, die man besser nicht an die große Glocke hängt. Um sie zu vertuschen, werden Dokumente vernichtet, Spuren beseitigt, im Notfall auch gelogen, bis sich die Balken biegen und sie dann eines Tages brechen. Die Lüge soll also die Wirklichkeit zudecken, die Wirklichkeit, deren ein Mensch sich schämt oder die ihn zum Betrüger, Ehebrecher oder Kriminellen macht. Die Lüge ist der sinnenfälliger Ausdruck für die Finsternis. Für das Verheimlichen oder Verschweigen von Tatsachen, für das sich Verstecken hinter einer geschönten Fassade. Und letztendlich wissen wir auch, wer dahinter steckt, denn der Vater der Lüge ist der Satan. So soll und darf unser Leben in der Nachfolge Jesu nicht sein. Für uns gilt: Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Petrus formuliert es so schön in seinem ersten Brief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10, die das Ganze in einem breiteren Kontext hier uns bescheinigen. Da heißt es: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Die entscheidende Lebenswende erlebten die Epheser also durch die Predigt des Apostel Paulus, um Jesus Christus kennenzulernen. Sie erfuhren nun, dass es einen Gott im Himmel gibt, der alle Dinge gemacht hat und dessen Geschöpfe nun auch sie waren. Sie verstanden, dass sie vor diesem Gott verantwortlich waren. Sie erkannten ihren Aberglauben und ihre Religion als Götzendienst. Aber noch viel mehr erkannten sie Jesus Christus, den Gott gesandt hatte, um sie eben vom ewigen Verderben zu erretten. Sie konnten verstehen, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha die Strafe für ihre Sünden getragen hatte und sie mit Gott, dem Vater, versöhnt hatte. Sie fassten Vertrauen in diese Botschaft und ließen zum Großteil den Götzenkult fahren. Sie verstanden nun, was ihnen Gott, der dreieinige und wahrhaftige Gott, im Evangelium allein aus Gnaden zusagte. Wir können uns vorstellen, dass es für sie wie eine Befreiung aus einer bösen und sinnlosen Gefangenschaft war. Nun, sie ließen sich taufen und vertrauten darauf, dass sie nun Jesu Eigentum waren. Das Licht des Evangeliums leuchtete ihnen und in diesem Licht bekam ihr Leben ein Ziel und einen Sinn. Ihr Lieben, ist es uns denn nicht nach unserer Bekehrung genauso ergangen? Darüber möge mal jeder nachdenken. Denn wenn wir nun an den Herrn Jesus Christus glauben, sollten wir da nicht uns ganz klar von der Finsternis trennen? Dazu sagt der Apostel Johannes im 3. Kapitel seines Evangeliums, die Verse 18 bis 21, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Bösen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Und unser Herr Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Er hat mit seinem Wort und seinen Taten die Finsternis als solche offenbar gemacht. Ja, noch mehr, er hat sie am Kreuz besiegt. Und so können wir die Finsternis in unserem Leben und Handeln erkennen und unsere Gottlosigkeit auch immer wieder einsehen. Aber wir dürfen auch einsehen, dass Gott die Gottlosen, die zur Buße gekommen sind, um Christi Willen rechtfertigt. Die Herrlichkeit Gottes ist in unserem Herrn Jesus Christus offenbar geworden. Und wer ihn erkennt und ihm vertraut, steht im Licht. Nun mag sich der ein oder andere nun die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn nun praktisch für mein Leben im Alltag, so in diesem Licht zu leben, in einer so dunklen Welt, umgeben von Finsternis? Nun, zunächst einmal ist es nur konsequent, wenn auch wir wirklich in diesem Licht leben wollen. Und das jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Doch das geht nicht ganz automatisch. Da haben wir keinen Automatismus. Der Herr hält es für nötig, uns in seinem Wort immer wieder darauf hinzuweisen, dass unsere Lebensführung nun das Licht widerspiegeln soll, das wir im Glauben haben. Der Apostel Paulus schreibt dazu in seinem Brief an die Römer im Kapitel 13, Verse 11 bis 14, das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, in der wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Wir merken hier also, dass es immer wieder für uns erhellend ist, das Neue Testament im Blick auf unsere Lebensführung und nicht auf die Führung, die auf den Heiligen Geist verweist, zu leben, so als käme der Impuls von uns zum rechten Handeln spontan von innen, als innerer Eindruck oder innere Stimme. Vielmehr verweist es auf das Wort Gottes auf Zucht und Besonnenheit. Wachsam sollen wir unsere Situation wahrnehmen und nicht betäubt von Wünschen oder Begierden, nicht geleitet von Illusionen oder gar von fremden Ideologien des Weges geht. Und wie wir das am besten bewerkstelligen, dazu hat uns auch Paulus hier eine Hilfe gegeben. Immer wieder sollen wir prüfen, was Gottes Wille ist. So wie es auch in unserem Text heute Morgen heißt, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Gleiches schrieb Paulus auch an die Römer. Kapitel 12. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Prüft, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Das ist die Regel, nach der alles in unserem Glaubensleben gelebt werden muss. Es muss also unser tägliches Fragen sein, ja vielleicht auch manchmal stündlich oder minütlich: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das muss immer wieder unser Bestreben sein, alles, was uns auf Erden beschäftigt, diesem alleinigen oder diesem einen und alleinigen Ziele unterzuordnen. Das soll heißen, prüft alles, unterzieht alles dem Glaubensurteil, unterstellt alles dem Glaubenswillen. Denn ein Leben von uns in der Nachfolge Jesu, das nicht eine solche geistliche Prüfung als Motiv seines Wandels mit dem Herrn gemacht hat, entbehrt dieser Möglichkeit, dass überhaupt erst eine praktische Verwertung des köstlichen Glaubensschatzes uns doch ermöglicht. Ausgehend von dieser Gesamthaltung einer geistlichen Prüfung oder eines geistlich Gerichtetseins, welche jeder von uns besitzen muss, sagt der Apostel, welche Aufgabe der Gemeinde und jedem Einzelnen von uns in unserer Absonderung von der Welt zukommt. Und das in zweifacher Weise. Zum Ersten nehmen wir doch mal als Objekt des Prüfens uns selber. Unseren eigenen Glauben, unser eigenes Denken, Handeln, unseren Wandel. Und dann soll einem jeden doch eigentlich gesagt werden, wenn wir stets in dem Streben nach einem gottgefälligen Leben uns prüfen, üben wir eine bestimmte Wirkung doch auch auf die sündige, ungläubige, finstere Welt um uns herum aus. Ja, wir haben sogar die Pflicht eigener geistiger Selbstkontrolle, um unsere Aufgaben an der Welt zu erfüllen. Durch nichts mehr wird unser Leben der Nachfolge Jesu besser empfohlen, als durch einen wirklich glaubensbedingten Wandel. Denn man stelle sich vor, wir würden einen Wandel wie die Finsternis begehen. Was würde man über uns sagen? Wo wäre das Licht? Wir haben es heute Morgen in der Lesung gehört, auch von dem Salz. Es wäre alles fad geworden, es wäre alles dunkel, wenn wir uns diesen Dingen noch bewegen. Und mögen wir daran denken, nichts zeigt der Welt deutlicher, dass sie auf einem falschen Weg ist, als wenn sie es mit gläubigen Menschen, die in einem wirklichen, lebendigen Glaubenswandel stehen, doch zu tun haben. Dass wir Zeugnis geben von unserem Herrn, von dem Evangelium. Dass wir uns diesen Dingen, wie ich sie anfangs erwähnte, wie sie momentan in Düsseldorf praktiziert werden, dass wir klar Stellung dazu beziehen und sagen, nein, das ist gegen Gottes Willen, das ist gegen Gottes Wort. Es ist Gott ein Gräuel, ein solches Treiben von Schwulen und Lesben. Wir tolerieren das nicht. Denn von Seiten derer wird diese Toleranz ja gefordert. Man will es mittlerweile sogar mit in die Politik hineinbringen, dass es ins Gesetz verankert wird, diese gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften. Man will sie salonfähig machen. Ihr seht, ihr Lieben, was für eine Zeit wir doch erleben. So liegt doch also die Aufgabe von uns an der Welt, zuerst in dem eigenen Heiligungsleben von uns begründet. Da hat sich jeder immer wieder zu prüfen, immer wieder aufs Neue. Denn wir wissen leider, dass wir nicht perfekt sind. Und da, wo wir versagt haben, wissen wir auch, dass wir zum Herrn umkehren dürfen, dass wir Buße tun dürfen. Aber wichtig ist dieses Prüfen, damit ich erkenne. Und zum Zweiten nimmt man als Objekt des Prüfens die Welt. Dann verlangt Gottes Wort von der Gemeinde und ihren Gliedern, dass sie sich unter dem Beweggrund einer solchen geistlichen Prüfung mit den Dingen der Welt auseinandersetzt, beschäftigt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde und ihrer Glieder an ihrer Umwelt, dass geprüft wird, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Vor der Unbestechlichkeit eines geistlich geschulten Urteils, vor dem durchdringenden Blick des Glaubensauges, soll in der Welt alle Verschleierungstaktik, alle Vernebelungsversuche oder auch Verschönerungsversuche, mit denen man sich manche Dinge schönreden will, unmöglich gemacht werden. Prüfen, das heißt also nach dem Maßstab der Gebote Gottes, auch nach dem Maßstab des Liebesgebotes zu beurteilen, was dem Willen Gottes gemäß ist. Die Bibel gibt uns ja nicht für jede Frage nach dem, was wir tun sollen, immer eine Antwort. Und das würde dann ja auch zu einer gewissen Gesetzlichkeit führen. Nein, wir sollen Gottes Recht kennen und uns auf die einzelne Lebenssituationen, die darin zu treffenden Entscheidungen in unserem Alltag anwenden. Jesus, unser Herr Jesus Christus, sagt auch in seiner Bergpredigt, wir haben es heute Morgen schon in der Lesung gehört, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Interessanterweise sagt unser Herr nicht, ihr sollt das Licht der Welt sein, sondern ihr sollt das Licht der Welt sein. Sondern er stellt hier einfach fest, dass seine Jünger dies bereits sind. Und das trifft auch für uns zu. Unser Herr Jesus ist sich auch bewusst, dass seine Jünger, so wie auch wir, falsch handeln können. Dass eben das Salz der Erde kraftlos werden kann oder dass die guten Werke von uns ausbleiben können. Aber doch, wo wir recht handeln, sind wir für die uns umgebende Welt, also die Finsternis, in der wir leben, ein Licht. Wenn wir so in der Besonnenheit des Glaubens leben, ihr Lieben, dann sind wir auf einem rechten Weg. Weil wir allein auf Gott hoffen und wissen, dass Gott uns um Jesu Willen gnädig ist. Wir wagen es, inmitten einer andersdenkenden Umwelt für Jesus Christus und unserem Glauben und seinem Evangelium einzustehen. Und wenn wir das tun, dann sind wir zugleich Realisten, weil wir uns eben keine Illusionen mehr machen. Wir glauben nicht mehr an das Gute im Menschen, denn auch vordergründig gute Menschen sind zu bösen Dingen fähig. Und das wissen wir nur zu gut aus uns selber heraus. Oder dass unsere Rede automatisch die Welt verändern würde und die Menschen in unserer Umgebung zur Umkehr führt. Wir legen auch kein Verbesserungsprogramm auf, weil wir wissen, dass diese Welt von Sünde und Tod durchsetzt ist. Wir haben aber dieser Welt eine Hoffnung doch zu vermitteln, ihr Lieben. Nämlich die, dass Jesus Christus der Herr aller Dinge ist und im Regiment sitzt, auch dann, wenn das Böse geschieht. Wir stehen dafür ein, dem Bösen zu wehren, wie die Sünde einen Menschen verführen kann. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen damit nicht in Übereinstimmung mit dieser Welt gehen und diese Dinge dulden oder tolerieren, sondern mutig alles beim Namen nennen, so wie auch unser Herr Jesus Christus die Heuchelei der Pharisäer und Schriftgelehrten kritisierte. Es ist natürlich immer leicht, den Mund zu halten. Vielleicht macht der ein oder andere auch dann eine Faust in der Tasche. Aber da, wo es angebracht ist, da sollten wir dazu Stellung nehmen Und da haben wir auch in den letzten Jahren in unserem Land die großen Kirchen immer wieder versagt. Und stattdessen redet man Dinge wie jetzt auf dem aktuellen Kirchentag in Berlin und heute in Wittenberg, Dinge, die mit dem Evangelium und Jesus Christus gar nichts mehr zu tun haben. Nun, in diesem Zusammenhang müssen wir auch den Vers 12 unseres Textes dann recht verstehen, wenn es heißt, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Nach meinem Verständnis sagt dieser Vers Folgendes. Zunächst weist er auf die Schwierigkeit hin, Kritik von uns an den unfruchtbaren Werken der Finsternis zu stellen. Ist das gerade, was ich sagte, wenn man nicht Stellung bezieht, wenn man den Mund hält. Die Welt versteht es, der warnenden Stimme der Kritik nämlich von uns aus dem Weg zu gehen. Wir wissen drum. Und ist es denn nicht so, dass die Sünde gerade in den verborgenen Winkeln zu Hause ist? Gerade eben in der Finsternis der Nacht, in der Undurchdringlichkeit des Gedankenlebens, in der Anonymität der Menge oder auch in der Abgeschlossenheit der eigenen vier Wände. Da stellt man sich die Frage, wie sollen wir da den Sünder überführen und ihn hinstellen als das, was er ist? Auch da gibt uns die Antwort wieder Paulus durch das, was er hier sagt. Weil diese Aufgabe ein Werk der Offenbarung ist. Damit überwinden wir solche Schwierigkeiten, dass die Sünde sich in der Verborgenheit versteckt. Ich erinnere an den Brief an die Kolosser, wo der Paulus sagt, in Vers 10, Kapitel 2, denn der Geist alleine erforscht alle Dinge. Und somit gibt uns der Apostel Paulus auch in Vers 13 Aufschluss über die Art des Geistlichen ans Licht bringen. Da sagt er, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Es ist also hier nichts Geringeres als ein Werk der göttlichen Offenbarung. Denn von uns aus können wir das nicht. Alles, was unter das Licht der Offenbarung gestellt wird, das ist Licht. Oder anders gesagt, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn er zu uns redet, dann spüren wir, alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und so kann er natürlich auch noch in dieser Gnadenzeit, in der wir noch leben, dem Herrn sei Dank, kann er auch noch Menschen herausrufen und zu sich ziehen. Er kann den Menschen ihre Sünde in ihren Herzen offenbaren. Er kann uns die rechten Worte zur rechten Zeit in den Mund legen, um mit ihnen über den Glauben, über Jesus Christus und das Evangelium ins Gespräch zu kommen. Kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben heute Morgen gehört, also dass Licht und Finster sich absolut nicht vertragen können. Und das gilt bis auf den heutigen Tag. Wir kommen also nicht umhin, dies so zu betonen, umso mehr als viele sogenannten Christen damit beschäftigt sind, das Licht des Evangeliums mit der Finsternis in dieser Welt zu vermischen. Leider sind wir schon so weit. Wenn zum Beispiel ein Pastor den Sühnetod Jesu zwar nicht leugnet, aber in seinen Predigten nicht mehr davon spricht, wenn er die Auferstehung Jesu zwar nicht leugnet, aber sie zu einem geistlichen Erlebnis umdeutet. Wenn er unsere Zukunftshoffnung auf das ewige Leben zu einem gelingenden irdischen Leben uminterpretiert. Wenn er im Blick auf die Aussagen der Bibel zur Unzucht, Homosexualität, Pädophilie und ähnlichen Verirrungen meint, sie seien kulturbedingt und stünden einer liebevoll gelebten Partnerschaft nicht im Weg, dann ist es genau das, dann ringt die Finsternis mit der Macht, mit Macht in die Gemeinde Jesu hinein. Dann besteht die Gefahr, dass sich viele von uns dieser Welt gleichstellen und ihre wahre vom Herrn gegebene Berufung verlieren. dann müssen wir alle, die wahren Nachfolger Jesu sein wollen, doch ein immer wieder neu auffordern, ihr Lieben, lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wieder neu zeigen, welchen Wert Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit in sich selbst tragen. Und wenn der Apostel Paulus das so hier in Vers 9 zitiert, dann meint er doch nichts anderes damit, wie wenn ihr so wandelt, wie es eurem Glauben und eurer Berufung geziemt, dann wird diese Trennung von der Finsternis doch von ganz alleine eintreten. Es ist gar nicht notwendig, dass ihr von euch aus das Trennende in Reden und Verhalten betont. Zeigt einfach ein positives Christentum, wandelt als Kinder des Lichts, dann muss die Welt von selber erkennen, dass hier etwas ganz anderes vorliegt. Dann wird sie sich von sich aus die Gemeinschaft nämlich mit euch aufgeben, denn die Finsternis hasst das Licht. Und darum schreibt er auch in Vers 14 unseres Textes: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Tja, die Frage ist, worauf weist der Apostel Paulus hier hin? Vers 14. Doch auf nichts anderes als auf unsere Bekehrung. Einen Umstand, den ein jeder von uns in seinem Leben erfahren haben muss. Denn sonst ist er kein Glied der Gemeinde Jesu. Für Paulus ist ein glaubensmäßiges Reden und berechtigtes Kritisieren an der Sünde nur für den bekehrten Wiedergeborenen möglich. Wir sollen also auch hier von Paulus lernen, in unseren Glaubensreden noch viel mehr von unserer eigenen Bekehrung auszugehen. Wenn jeder von uns weiß, wie er vor seiner Bekehrung war, in seinem dunklen, alten Leben in der Finsternis. Wenn ich da so an mein eigenes Leben denke, dann wird es so finster, wie es jetzt draußen dunkel wird. Denn in unserer Bekehrung erlebten wir, was Offenbarung heißt und auch bedeutet. Nämlich, das erleuchtete uns unser Herr Jesus Christus und er bat uns doch ein Licht für uns, das da brennt hinein in die Dunkelheit dieser Welt. Es ist dann ein Anzeichen für die innere Lebendigkeit von uns, wenn wir doch die Kraft besitzen, einen klaren Trennungsstrich zu ziehen zwischen dem Licht und der Finsternis. Und das ist ferner ein Anzeichen für unsere geistliche Gesundheit, wenn wir das tun, wenn wir unsere